Heute im Dialog Alfred Schier mit Herbert Hensler.
Kanzler, Topmanager Weltkonzerne suchten seinen Rat, denn Herbert Hensler ist seit Jahrzehnten einer der einflussreichsten Unternehmensberater in Deutschland. Fast 20 Jahre lang war er der Chef von McKinsey, zuerst in Deutschland, dann in Europa. Herzlich willkommen zum Dialog. Für McKinsey sind Sie jetzt nicht mehr direkt verantwortlich, denn bei McKinsey scheidet man mit 60 aus dem operativen Geschäft aus. Trotzdem, McKinsey, das sind doch die Jungs, die in eine Firma kommen, alles besser wissen und am Ende empfehlen, 20% der Leute sollten wir rausschmeißen.
Tja, Herr Schier, das ist natürlich in keinster Weise so. McKinsey hat in der Tat in der Vergangenheit oft mit solchen Assoziationen zu kämpfen gehabt. In Wirklichkeit hat McKinsey eine lange Strecke, wo es Unternehmen beraten hat, die hinterher auf dem Weltmarkt ertüchtigt wurden. Und bei uns, sage ich es mal, war als Ziel, sichere Arbeitsplätze zu haben, wichtiger als zu sagen, wir schleppen die Unternehmen durch und sind gesund, Peter.
Mhm. Zumindest in der Öffentlichkeit hatte McKinsey den Ruf, das ist die Speerspitze einer amerikanischen Management-Auffassung, vielleicht sogar die Speerspitze eines entfesselten Kapitalismus, wo der Arbeitnehmer nur als Kostenfaktor und nicht als Mensch gesehen wird.
Also ich muss nochmal sagen, dass der Ruf da war, das will ich in keinster Weise verleugnen. Es hat mich auch geschmerzt, solch einen Ruf zu haben. Ich habe dann ja häufig versucht, gegenzusteuern, habe mich auch mit Betriebsräten und mit Gewerkschaften auseinandergesetzt, habe die Gewerkschaftsunternehmen beraten. Das war, glaube ich, damals ja ein Novum.
Bankverband, Mainwirtschaft, Neue Heimat.
Richtig, richtig. Im Verlauf der Zeit, mein Eindruck, hat es sich gebessert. Zumal McKinsey ja nachweislich sehr viel mehr Projekte im Strategiegebiet und im Organisationsgebiet gemacht haben, die nur mittelbar auf die Mitarbeiter auswirken. Und sehr viele Projekte gemacht haben, wo hinterher mehr Mitarbeiter eingestellt wurden, als vorher da waren.
Jetzt schieben wir mal all diese Vorurteile beiseite, mit denen ich Sie da konfrontiert habe. Wofür braucht denn ein Unternehmen externe Berater, sowas wie eine Unternehmensberatung McKinsey?
Ich glaube, da gibt es drei Gründe. Das eine ist, wenn Sie Rat von außen haben, dann kommt jemand rein, der eben nicht durch die Vergangenheit verblendet ist. Der bringt den Blick von draußen mit. Zum zweiten, als Katalysator, häufig sind Dinge im Unternehmen ja schon angedacht worden und McKinsey hilft, den Durchbruch solcher Ideen zu erleichtern. Und drittens, es ist, glaube ich, auch unbestritten, dass man Projekte, die ohne die Hilfe eines Externen im eigenen Gestrüpp hängen geblieben wären, durch den Ansatz, den McKinsey nun mal hat, Projektarbeit, Zusammenarbeit mit dem Klienten, straffe Termineinhaltung, doch dazu gebracht hat, dass Projekte häufig schneller und effizienter abgewickelt wurden.
Wir haben ein paar Fotos vorbereitet. Da sieht man, wen Sie alles beraten haben im Lauf dieser 20, 30 Jahre. Wenn wir da mal etwas genauer hinschauen, hier sehen wir Sie mit Alfred Herrhausen von der Deutschen Bank.
Von der Deutschen Bank, das war in Stuttgart. Dann weiter in Stuttgart Edzard Reuter, den Daimler-Chef. Hubert Burda, den Verleger aus München. Wolfgang Schäuble bei meiner Verabschiedung als Office Manager.
Politikberatung war auch ein ganz wichtiges Feld.
Das war Henry Kissinger, damals anfangs der 80er Jahre. Das war der Bayern-Vorstand mit Franz Beckenbauer, dem Präsidenten. Dann mit Lothar Späth, mit dem ich 5 Bücher geschrieben habe, dem ehemaligen Ministerpräsidenten. Horst Seehofer.
Den Sie heute noch beraten. Sie sind unter anderem jetzt Chef der Bayerischen Zukunftskommission.
Und das hier war sein Vorgänger.
Stalber, mit dem Sie sehr, sehr enge, glaube ich, zusammengearbeitet haben. Was war denn in der Rückschau so Ihr größter Erfolg als Berater?
Ich glaube, dass ich es geschafft habe, McKinsey von einem Nobody, der wir waren in den Anfangs der 80er Jahre oder noch mehr in den 70er Jahren, hingebracht habe oder mitgewirkt habe, dass McKinsey heute ein Partner des Top-Managements ist, dass wir auf Augenhöhe die Top-Manager beraten durften. Dass ich es geschafft habe, viele junge Leute zu attrahieren und in eigenen Unternehmen zu entwickeln.
Also letztendlich, Sie haben es geschafft, McKinsey in Deutschland zu sowas wie dem Synonym für Unternehmensberatung zu machen. Ich würde Ihre Expertise jetzt gerne mal nutzen und gerne ein ganzes Land sanieren, Griechenland. Haben Sie da eine Idee oder ist das ein hoffnungsloser Fall?
In Griechenland habe ich mitgewirkt, ein McKinsey-Büro aufzumachen vor gut 10 Jahren. Also insofern kenne ich die griechische Situation ein bisschen. Griechenland hat aus meiner Warte natürlich die absolute Notwendigkeit, den staatlichen Sektor, den öffentlichen Sektor zurückzufahren. Der ist deutlich überbesetzt im Vergleich mit anderen Industrienationen. Zweitens müssen sie von ihren Unternehmen, die dem Staat gehören, einen Großteil verkaufen, damit sie auch einigermaßen unter Investorensicht geführt werden können. Drittens, man hat in Griechenland die Möglichkeit, den Tourismus natürlich noch viel mehr zu fördern als bisher. Und vielleicht übermorgen wird es Möglichkeiten geben, dass wir hier die Sonne Griechenlands für Energiezwecke nutzen.
Ist denn das, was der Währungsfonds, was Europa fordern, was Merkel und Sarkozy jetzt energisch zur Durchsetzung bringen wollen, ist denn das überhaupt das richtige Rezept, was man da macht? Viele sagen ja, das Land wird kaputt saniert.
Ich glaube, es ist deshalb das richtige Konzept, weil man in der Vergangenheit, wie immer, hinterher ist man klüger, nicht genug warnen konnte, dass dieses Land auf einem Ausgabenkurs war, der durch nichts gerechtfertigt war. Und wenn Sie weiter diesen Kurs beibehalten, dann kommt dann irgendwann mal der Punkt, wo Sie halt, jetzt sage ich mal, Ihre Schulden nicht mehr bedienen können. Ist ja heute schon so. Insofern allein der Disziplin halber zu sagen, wir können auch anders. Wir können, wenn ihr Europäer euch Disziplin auferlegt, dann machen wir Griechen das auch. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, dass man nicht nur palavert im Parlament, sondern tatsächlich sagt, wir machen was.
Und das Land kann man wirklich sanieren, auch wenn Griechenland im Euro bleibt? Oder sollte man besser sagen, raus aus dem Euro?
Ja, wenn es im Euro bleibt, geht es natürlich sehr viel leichter. Denn stellen Sie sich das Chaos vor, wenn die also morgen nicht mehr im Euro wären. Die Schulden verdoppeln sich dann tatsächlich, wenn sie zur Drachme kommen und einen Abwertungswettlauf haben. Es ist ja nicht viel, was exportiert werden kann. Im Gegenteil, es wird sehr viel, fast alles importiert. Und dann haben sie eine weitere Problematik. Und wenn sie im Euro sind, dann glaube ich schon, dass man es in einem Zeitraum von 5 bis 7 Jahren sanieren kann. Denken Sie an Brasilien, die sind auch saniert worden. Denken Sie an Irland, da läuft es viel besser. Ich glaube schon, dass das geht.
War denn der Euro insgesamt eine gute Idee?
Ich persönlich finde es ja. Das weiß natürlich auch als Wirtschaftswissenschaftler, dass man sehr viel dagegenhalten kann. Aber ich glaube, es bringt die Europäer zusammen. Er war, das hat man ja heute ganz vergessen, er war in zwei Hinsichten sehr erfolgreich. Zum einen hat er uns niedrige Inflationsraten beschert, 10 Jahre lang. Niedriger, als wir mit der D-Mark hatten. Zum Zweiten hat der Euro diese Krise 2008, 2009 ja fantastisch gemeistert. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten damals 16 Währungen gehabt. Das wäre katastrophal gewesen.
Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen. Wir sind ja nicht nur jetzt in der Griechenland-Krise, sondern wir sind in einer ganzen Kette von Krisen. Was muss denn Ihrer Ansicht nach geschehen, dass wir nicht ständig von einer Krise in die nächste schlittern?
Ja, das wird sehr schwer sein. Denn ich glaube, selbst wenn wir morgen in Cannes hören, dass jetzt das Referendum nicht stattfindet und dass wir also die Griechenland-Krise abgewettert haben, es wird übermorgen, entweder werden die Märkte auf Spanien und Italien losgehen oder, was ich auch glaube, was wir in ein paar Monaten wieder haben werden, wir haben ja in Amerika Wahlen nächstes Jahr, dass wir in Amerika wieder eine Situation haben wie Anfangs Julis, war es glaube ich das letztes Mal, als dann der Präsident plötzlich eine Lösung finden musste, dass der öffentliche Dienst weiter bezahlt werden konnte.
Seit Ihrem Ausscheiden bei McKinsey sind Sie Chefberater der Credit Suisse. Das ist eine der Schweizer Großbanken. Das sollte man vorausschicken, bevor wir über das reden, was jetzt kommt, nämlich die Rolle der Banken. Viele sagen ja, die Banken sind nicht nur der Transmissionsriemen, sondern die eigentliche Ursache dieser ständigen Abfolge von Krisen, in der wir gerade stecken.
Also zunächst, die Banken haben natürlich heute ein großes Identitätsproblem. Das muss man einfach sagen. Und man kann auch sagen...
Was heißt Identitätsproblem? Wir wissen nicht mehr, was sie machen sollen, oder?
Nein, aber früher war es ja so, dass ein Banker beispielsweise mit zu den angesehensten Berufen in einer Volkswirtschaft gehörte. Und das ist massiv in Zweifel gezogen worden. Zu Recht im Übrigen in den letzten Jahren. Es sind verschiedene Dinge passiert. Zum einen haben die Banken sich sehr stark mit sich beschäftigt. Banken haben, weil die Märkte, die Kapitalmärkte das gefordert haben, haben Produkte entwickelt, haben miteinander viele Geschäfte gemacht, die natürlich sehr viel ertragreicher waren, denn sie waren ja auf einem anderen Spielfeld, als wenn es die Banken mit den Unternehmen der Realwirtschaft gemacht hätten. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben natürlich eine Internationalisierung der Kapitalmärkte, die weit stärker ist, als das beispielsweise bei den Produktmärkten der Fall ist.
Würden Sie denn dann dem Satz zustimmen, man muss letztendlich die Macht der Banken beschränken? Ich versimplifiziere das mal, wenn wir den Banken das Zocken verbieten, müssen wir sie am Ende auch nicht retten.
Ja, das ist vielleicht zu einfach. Ich glaube, was jetzt angesagt ist, ja, die Eigenkapitalquoten deutlich zu erhöhen in den nächsten Jahren. Nicht, dass sie nicht mehr mit 4-5% Eigenkapitaleinsatz ein großes Rad drehen können, sondern dann eben 12% brauchen oder 15% brauchen. Die Banken werden, behaupte ich, in den nächsten 5 Jahren eine in Anführungsstrichen ganz normale Industrie, wie die Automobilindustrie oder wie die Flugzeugindustrie. So werden auch die Eigenkapitalrenditen sein. Und
also das, was der Ackermann da mal gemacht hat mit den 25% Eigenkapitalrendite, da haben Sie auch...
Das wollte er auch nicht mehr machen.
Ja, und das war auch ein Fehler.
Aus der damaligen Sicht war es vermutlich richtig, weil er gesagt hat, ich konkurriere mit anderen, die mit 25% Ansagen um Investoren kämpfen. Deshalb muss ich auch 25% bringen, sonst kriege ich keine Investoren. Heute wird er das nicht mehr sagen. Mhm. Auch wir sind natürlich mächtig abgerückt von solchen Zielen.
Mhm. Es gibt ja
15% im Übrigen.
Es gibt ja nicht wenige Leute, die sagen, ist insgesamt was schiefgelaufen mit unserem Wirtschaftssystem. Aus dem, was in Deutschland zumindest mal in den 50er, 60er Jahren eine soziale Marktwirtschaft war, ist ein entfesselter Finanzkapitalismus geworden. Ist da aus Ihrer Sicht was dran?
Es ist zum Teil berechtigt, wenn man gesehen hat, wie vor 2 Jahren das, was früher noch Unterstützungen von 10, 20, 30 Millionen waren, plötzlich in Milliardensummen ging. Denken Sie an die Hyper-Real Estate. Und wo die Leute gesagt haben, das habe ich ja in England erlebt, kann man die Bankeinlagen überhaupt noch als sicher wähnen? Da ist vieles passiert, was zu der Aussage geht, das ist ein entfesselter Kapitalismus. Aber Herr Schier, die Wirtschaft ist ja mehr. Gehen Sie doch in ein Warenhaus und wir sehen, 90% der Produkte sind importiert worden. Viele aus China, viele aus Vietnam, viele und so weiter. Und davon nutzt es natürlich dem Konsumenten ganz enorm. Mhm.
Teil dieses Vorwurfs an unsere Wirtschaftsordnung ist ja, die Marktwirtschaft, der Kapitalismus ist von Gier getrieben, der Sucht nach immer mehr Rendite. Jetzt haben Sie ja unheimlich viele Manager beraten, auch mitgewirkt zu entscheiden, wer da wirklich ganz an die Spitze kommt. Kann man denn als Unternehmer, als Manager in unserem Wirtschaftssystem sozial handeln und denken, das Gemeinwohl beachten, oder muss man immer für den Shareholder Value da sein?
Es gab mal eine Phase, wo man glaubte, es sei nur der Shareholder Value. Es gab ja den Ausspruch, es gibt das Imperativ des Shareholder Values. Auch da hat man sich verabschiedet. Man weiß zwischenzeitlich, dass das Stakeholder Value eben der richtigere Ansatz ist. Es sind die Mitarbeiter, die man attrahiert, die man im Unternehmen hat. Es sind die Kunden, es sind die Lieferanten, es ist die öffentliche Wahrnehmung in der Summe, die in dem Unternehmen natürlich eine ganz große Rolle spielt. Und den Dingen in gleichem Maße Rechnung zu tragen, ich glaube, das ist die Aufgabe der Manager heute.
Wenn Sie da so zurückblicken auf Ihre 30, 40 Jahre als Unternehmensberater, fassen Sie sich da manchmal auch selbstkritisch an die Brust und sagen, ja, wir bei McKinsey, wir sind auch diesem Götzen Shareholder Value immer mehr Rendite zu lang hinterhergerannt? Haben in dieser Richtung auch beraten?
Selbstkritisch muss ich sagen, als der Shareholder Value aufkam, das war damals so Mitte der 80er Jahre, als das Imperativ des Shareholder Values war, und man sagte, je mehr ein Shareholder Value nach oben geht, desto mehr soll auch ein Manager daran partizipieren, desto besser ist das Unternehmen gestellt im Wettbewerb, denn es kann mit einem höheren Marktwert, kann es andere Unternehmen aufkaufen, kann es in andere Märkte gehen, die einfacher sind. Das klang überzeugend, dass es natürlich enorme Auswüchse gab, insbesondere bei der Internetblase. Das haben wir dann auch rechtzeitig gemerkt.
Gegengesteuert. Lassen Sie uns mal über Gerechtigkeit reden. Das ist ja ein Begriff, ein Wert, der im Moment ganz oben auf der Spitze der Werteskala bei sehr vielen Menschen steht. Was ist gerecht? Wie viel mal mehr darf der Daimler-Vorsitzende verdienen als ein Arbeiter am Band?
Na gut, da hat es ja immer solche Bandbreiten gegeben, dass man sagte, 30, 40 Mal der Durchschnittsverdienst eines Arbeitnehmers ist in dem zulässigen Bereich oder im akzeptablen Bereich. Ich muss sagen, ich habe auch Probleme, wenn ich sehe, dass jemand 100 Millionen kassiert oder 65 Millionen. Andererseits habe ich auch erlebt, dass die IBM-Mitarbeiter damals gefragt wurden, ob der Lou Gerstner, der das Unternehmen ja gerettet hat, man kann es gar nicht anders sagen, rückblickend, so viel verdienen sollte, wie er dann gekriegt hat. Das waren, glaube ich, 80 Millionen. Da haben sie gesagt, ja, der verdient das. Der hat das verdient. Und ich glaube, rückblickend haben auch die Porsche-Mitarbeiter ein geringes Problem gehabt, dass damals solche astronomischen Gehälter bezahlt wurden. Der Porsche stand vor dem Aus.
Wichtiger Teilaspekt der Gerechtigkeit ist die Chancengleichheit. Also die Frage, welche Chancen hat ein Kind aus einer Arbeiterfamilie, ein Kind aus einer Migrantenfamilie, es in unserer Gesellschaft ganz nach oben zu schaffen?
Ich habe mit der Chancengleichheit immer große Probleme. Sagen wir Chancengerechtigkeit, damit kann ich mich eher finden.
Warum machen Sie den Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit? Also ich war bis zu diesem Gespräch jetzt immer davon ausgegangen, dass es fair ist, wenn alle die gleichen Chancen haben.
Ich glaube, es ist die Gerechtigkeit, die hat so mehr denn das Element drin, dass man sagt, du musst auch selber etwas tun, um die Sache zu nutzen. Also diese Gleichheit ist mir einfach sprachlich ein bisschen problematisch. Aber Gerechtigkeit, sage ich, wir haben heute im Freistaat 14 Möglichkeiten außerhalb des Gymnasiums im Freistaat Bayern zum Studium zu kommen. Wir haben 40% der Studierenden an Hochschulen kommen nicht übers Abitur, das normale Abitur, zu den Hochschulen. Sie haben so viele Möglichkeiten der Durchlässigkeit, dass wenn der oder die Einzelne es möchte, behaupte ich, habe ich an anderer Stelle auch schon getan, waren die Chancen noch nie besser.
Egal, wo Sie herkommen. Ja, ich würde jetzt an der Stelle ganz gerne ein bisschen detaillierter über Ihre eigene Biografie sprechen. Bei Ihnen ist das gelungen, dieser Aufstieg aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen bis hoch in die Top-Etage. unserer Gesellschaft, also so ein Aufstieg, von dem viele glauben, dass das heute nicht mehr möglich ist. Vielleicht schauen wir uns das mal an, wie das gelungen ist. Wie waren denn die Verhältnisse, in denen Sie groß geworden sind? 41 geboren, mitten im Krieg?
Die Verhältnisse waren so wie in vielen schwäbischen Familien auf dem Dorf. Man hatte Landwirtschaft, eine kleine Landwirtschaft, die war natürlich häufig geteilt worden, weil man ja viele Kinder hatte.
4 Kühe, 3 Schweine.
So ist es. Und daneben hat der Vater gearbeitet, damals bei Metabo als angelernter Industriearbeiter. Aber es gab nie eine Zeit, wo man nicht arbeiten musste zu Hause. Ich meine, Kühe müssen gemolken werden, es muss ausgemistet werden, es muss gefüttert werden und es musste Milch abgeliefert werden etc. Und es kam furchtbar wenig dabei rum. Mir ist heute noch klar, die beiden reichsten Bauern, in Anführungsstrichen, hatten ein paar Äcker mehr als wir. Die haben nur noch mehr gearbeitet als wir.
Sie stammen aus einem kleinen Bauerndorf, damals Neckarhausen, das ist so 30, 40 Kilometer außerhalb von Stuttgart. Wenn man da auf dem Land aufwächst in solchen Verhältnissen, wie sind Sie da überhaupt auf die Idee gekommen, ich will da raus?
Naja, nun, in meinem Fall hat eine Krankheit segensreich gewirkt. Ich wurde mit 8 Jahren in die Lungenheilstätte Schwäbisch Gmünd verfrachtet, weil ich Tuberkulose hatte. Danach sagte ein Lehrer zu meiner Mutter, der Bub soll mal nicht so hart arbeiten müssen, der soll aufs Büro. Und aufs Büro bedeutete damals, der sollte auf die Realschule und dann kann er Kaufmann werden.
Ja, also Sie sagen das gerade, Realschule, Sie sind nicht aufs Gymnasium gekommen, das war damals in den Verhältnissen wahrscheinlich undenkbar. Sie haben dann trotzdem den Aufstieg geschafft, Studium und so weiter und so fort, alles im zweiten Bildungsweg. Das stelle ich mir unheimlich mühsam vor und ich würde gern wissen, wie muss man ticken, damit man sowas schafft?
Ja, wissen Sie, ich habe immer Persönlichkeiten gesehen, die es geschafft hatten. Ich habe Studenten gesehen in Freiburg, als ich im Verkauf arbeitete bei der Shell und ich dachte, so möchtest du einmal auch sein. Und ich habe später an der Uni Leute gesehen, die aus ihrem wirtschaftswissenschaftlichen Studium viel gemacht haben. Und das fand ich auch beeindruckend. Und danach in der Zeit in Berkeley in Kalifornien ebenfalls. Also fast sowas wie, das schaffe ich auch. Das war die Attitüde.
Und Sie sind am Ende nach Studium in Berkeley, nach Doktorarbeit sind Sie bei McKinsey gelandet. Wieso gerade da?
Ich hatte in San Francisco ein Interview bei McKinsey, werde ich nie vergessen. Ich habe viele Interviews gemacht, denn damals hat man an den Hochschulen schon nach jungen Absolventen gesucht, insbesondere auch internationalen Absolventen. Und bei einem Mittagessen bei McKinsey am Ende der Tests sagte ein junger Partner zu mir, Tim McNamara, sagte, ich fände es toll, wenn du zu uns kämst. McKinsey würde sich glücklich schätzen, wenn du kämst. Da dachte ich, das ist es.
Wirklich ein interessanter Aufstieg. Ihre Biografie, wenn es interessiert, soeben erschienen, immer am Limit. Ich spreche mit Ihnen jetzt auch deswegen so ausführlich über diesen Ausstieg aus kleinen Verhältnissen, weil es halt so viele Leute gibt, die sagen, ja, das war damals möglich in den 40er Jahren, 50er Jahren, da war unsere Gesellschaft noch durchlässig, heute geht das nicht mehr.
Ich muss nochmal sagen, ich glaube, heute ist es sehr viel durchlässiger. Wir konnten damals nicht nach Asien und ein Praktikum machen. Es gab nur USA, das muss ich ganz klar sagen für uns. Das war auch das Modell. Also die Amerikaner waren unsere großen Freunde. Fast unreflektiert nahmen wir ja das gerne an, was über den großen Teich kam. Und heute, wenn ich mir vorstelle, wo sie überall hin können, wenn ich mir vorstelle, was die digitale Welt bietet, wenn ich mir vorstelle, in welchen Räumen sie sich bewegen können, das ist doch viel fantastischer. Also die Möglichkeiten sind doch ungeahnt.
Also es gibt viele Möglichkeiten, das nehme ich Ihnen jetzt ab. Machen wir mal den Praxistest. Wie viele der DAX-Vorstände kommen aus so kleinen Verhältnissen wie Sie?
Eine ganze Menge. Zwischenzeitlich kommen, ich habe es nicht durchgezählt, aber ich weiß eine ganze Menge.
Ein paar Beispiele?
mein Bergkamerad Herbert Heiner, da war
Adidas,
Adidas-Chef, da war der Vater Metzger. Und beim Telekom-Chef weiß ich, dass er also auch aus relativ einfachen Verhältnissen kommt. Ich meine keinen zu kennen, so auf die Schnelle, wo der Vater ein Millionär war.
Wenn Sie sagen, der Aufstieg ist heute nicht nur genauso gut möglich wie früher, sondern sogar noch viel besser, woher kommt das dann, dass so diese Ansicht um sich greift, unsere Gesellschaft ist nicht mehr durchlässig, die Kleinen haben keine Chance mehr?
Ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Das eine ist, viele im Bereich, wo die Eltern Beamten sind oder die Eltern im höheren Angestelltenbereich sind, erleben als junge Menschen eine Situation, die recht komfortabel ist. Auszubrechen aus einer Comfort Zone, wie die Amerikaner sagen, ist nicht einfach. Deshalb erleben sie ja auch sehr viele Studenten, die mit 28, 30 Jahren noch bei den Eltern wohnen, im Hotel Mama. Das ist ein Unding für mich. Das ist das eine. Also auszubrechen aus einem mittleren Einkommensniveau ist nicht einfach, denn man hat ja alles, was man braucht. Und das Zweite ist, wenn Sie an die Arbeitnehmerhaushalte gehen, da glaube ich, ist es mit eine Aufgabe der Gesellschaft auch zu sagen, schau, dass du rauskommst, schau, dass du mehr machst. Wir haben ja das Beispiel hier im Freistaat Bayern, dass beispielsweise die Migrantenkinder in der Hauptschule bessere Abschlüsse haben als die Deutschen. Ein Zeichen, dass es also durchaus geht. Also da gibt es immer wieder die Notwendigkeit, die Jugendlichen darauf hinzuweisen, mach mehr aus deinem Leben.
Ich würde noch gerne über einen Aspekt sprechen oder ein Feld sprechen, das Ihnen sehr, sehr wichtig ist. Der Sport würde man bei einem McKinsey-Manager vielleicht nicht auf den ersten Blick vermuten, aber das ist so. Sie betreiben aktiv sehr, sehr viele Sportarten, Skifahren, Fußball spielen, Bergsteigen. Und Sie können aber auch da das Organisieren nicht lassen. Sie waren im Aufsichtsrat von Bayern München, jetzt sind Sie im Verwaltungsbeirat von Bayern München und Sie haben mit Reinhold Messner zusammen eine ganz bemerkenswerte Bergsteigergruppe, die Similauna, gegründet. Vielleicht fangen wir damit mal an. Was hat es damit auf sich?
Messner hat mich eingeladen, damals in einer schwierigen persönlichen Situation mitzugehen auf eine Expedition auf den Spuren von Alexander von Humboldt. Und waren wir eingeschneit am Chimborazo und ich fragte Reinhold, was hättest du eigentlich gemacht, wenn du nicht Extrembergsteiger geworden wärst, worauf er sagte, ich wäre Unternehmer oder Manager geworden. Und dann sagte ich ihm, in der Welt bewege ich mich, lass uns doch mal eine Gruppe zusammenrufen, du bringst das bergsteigerische Element, ich bringe das Manager-Element rein und dann gehen wir morgens bergsteigen und nachmittags diskutieren wir über Gott und die Welt. Und er meinte, nachdem er eine sehr schlechte Erfahrung wohl in der Schweiz schon gemacht hatte mit so einem Versuch, sagte, wenn du es machen willst, dann mache ich da mit. Und dann haben wir beide, soweit er die Leute kannte, handverlesen diese Gruppe ausgewählt.
Wer ist er dabei?
Tja, da ist also der Jürgen Weber dabei, da ist
von der Lufthansa,
Uli Cartelleri, unser ältester Deutsche Bank, ist der Hubert Burda dabei, der gezeigt wurde, Herbert Heiner von Adidas, da ist der Jürgen Hambrecht dabei vom BASF. Ich glaube, das reicht.
Ja, und wie muss man sich das da vorstellen, wenn Manager und Messner zusammen bergsteigen?
Ja, wir haben dann einige Bergführer natürlich noch dabei. Wir machen in Seilschaften zu zweit jeweils mit einem Bergführer Touren. Wir gehen dann um Klettersteig, Civetta-Klettersteig oder den Tomaselli haben wir letztes Jahr gemacht. Und da muss man sich halt mächtig anstrengen, dass alle raufkommen. Und oben treffen wir uns am Gipfelkreuz und dann kommt der Abstieg und nachmittags ab 4 Uhr machen wir Kolleg.
Und welchem Ziel insgesamt dient das? Sie haben schon den Begriff Seilschaft benutzt. Das klingt ja so nach Old Boys Network.
Das ist zweifelsohne ein Old Boys Network. Ein besseres kann man sich kaum vorstellen, denn es möchten immer mehr direkt oder indirekt aufgenommen werden in diese Seilschaft. Und wir sind da sehr vorsichtig und machen es nur, wenn alle zustimmen. Also insofern ist das in der Tat eine ausgewählte Seilschaft.
Für viele Leute ist ja so Seilschaft, Networking, was eher negativ besetzt ist, für Sie nicht?
Ja, ich glaube, das braucht es in der heutigen Zeit mehr denn je.
Sie haben das vorhin angeführt, Reinhold Messner hat gesagt, wenn er nicht Bergsteiger geworden wäre, wäre er Manager geworden. Gibt es da Parallelen zwischen Bergsteigen und Manager? Ich sage mal, Männer, die nach oben wollen, liegt ja auf der Hand.
Ich habe Reinhold ja unterstützt, wir haben Brainstorming gemacht und haben ein Buch darüber geschrieben, das heißt Berge versetzen, weil ich der Überzeugung bin, es gibt sehr viele Parallelen zwischen Bergsteigen und Managen. Es ist die Vorbereitung auf ein klares Ziel, es ist die Logistik, es ist die Teamarbeit, es ist die ganz klare Konzentration auf einen Führer, es ist die Aufgabe zu sagen, geht es noch weiter oder gehen wir lieber zurück. Reinhold hat ja sehr viele Expeditionen auch abgebrochen und ist deshalb noch am Leben. Und diese Erkenntnisse, die haben wir da zusammengefasst. Ich glaube, das ist in der Tat eine große Parallele zwischen Bergsteigen und Managen.
Wir haben ja vorhin das Foto gesehen, Sie im Kreis des Vorstands von Bayern München. Also Fußball waren Sie ja auch immer sehr engagiert. Ich habe in dem Zusammenhang gehört von einem Vortrag, den Sie gehalten haben vor den Spielern der deutschen Fußballnationalmannschaft. Was haben Sie denen denn erzählt?
Das war eine Initiative, zu der mich Oliver Bierhoff aufgefordert hat und Franz Beckenbauer hat es natürlich sehr unterstützt. Und denen habe ich nichts anderes erzählt, als wie McKinsey tickt. Klinsmann wollte wissen, wie tickt ihr da bei McKinsey? Der war ja ohnehin ein großer Freund von solchen Leistungsorganisationen. Und da hatte ich also diese 22 Nationalspieler und dann die Betreuer dabei und... Ja, das.
Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass der eine oder andere, dass das bei Oliver Biermann, vielleicht auch bei Oliver Kahn oder sowas auf fruchtbarem Boden fällt. Aber ich versuche mir jetzt vorzustellen, wie Podolski reagiert, wenn man ihm was über McKinsey erzählt.
Ich will jetzt keine Einzelkritik machen, aber ich glaube, eines sagen zu können, Herr Schier, nach diesem Abend hätte ich vermutlich, wie so ein Klassenlehrer, sagen können, wer wird versetzt und wer bleibt erstmal sitzen und dreht eine Ehrenrunde.
Es gibt ja schon viele Vorurteile über Fußballnationalspiele, unter anderem, dass die eher einfach gestrickt sind. Ist das Ihrer Ansicht nach berechtigt oder eher das Gegenteil?
Also ich habe sehr spannende Diskussionen gehabt. Sie erwähnten ja vorher schon Oliver Kahn. Ich habe auch erlebt, dass der Bastian Schweinsteiger damals, sie saßen mit dem Betreuer nach dem Vortrag rechts und er hat das Buch gelesen und wollte dann von mir ein Autogramm von dem Buch, was ich damals veröffentlicht hatte. Das fand ich besonders schön. Ich glaube, da hat sich vieles getan. Ich glaube, es hat sich vieles getan.
Sie haben in dieser Woche Ihren 70. Geburtstag gefeiert. Sie haben die Gesellschaft, wir haben darüber gesprochen, in Ihrer Jugend von ganz unten kennengelernt. Sie haben sie jetzt viele Jahrzehnte von ganz oben gesehen. Glauben Sie, dass in diesen Jahrzehnten die Gesellschaft insgesamt besser, gerechter geworden ist oder im Gegenteil?
Ich meine, es ist sehr viel gerechter geworden, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt. Wir haben einen Wohlstand, von dem man früher nur träumen konnte. Wir sind automobilisiert worden, was wir früher nicht hatten. Wir reisen in der ganzen Weltgeschichte rum, was wir früher auch nicht konnten. Wir haben allerdings, muss ich sagen, auch Gefallen an dem Genuss gefunden. Und das macht mir gelegentlich ein bisschen Sorge.
Das war der Dialog heute mit Herbert Hensler. Herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich viel Vergnügen mit unserem weiteren Programm.